Ich grüße Sie alle mit dem Wochenspruch, der zu unserem Thema heute sehr gut passt. Paulus schreibt an die Christen in Ephesus: Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Mein Name ist Schwester Christa Weig. Ich bin von Haus aus Gemeindediakonin und Religionslehrerin und bin seit knapp 3 Jahren hier im Mutterhaus in der mündlichen und schriftlichen Verkündigung, im Reisedienst und in einem Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Nur damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du da bist, hier bei uns, im Kindertreffen, in der Kinderstunde und bei den Kleinkindern und ihren Eltern. Und wir erwarten von dir, dass du zu uns redest. Öffne unser Herz für dich. Danke, dass du da bist. Amen. Todd Beamer war Amerikaner, Ehemann und Vater von 3 Kindern. Er hatte eine Angewohnheit, wenn er mit seinen beiden Jungs unterwegs war oder etwas unternehmen wollte, dann sagt er: Let's roll. Auf geht's. Let's roll. Das war so üblich bei ihm zu Hause. Todd Beamer saß in dem 4. Flugzeug, das von den Terroristen am 11. September 2001 überwältigt wurde und das vermutlich Kurs auf das Weiße Haus in Washington genommen hat. Und Todd Beamer und einigen Freunden war klar, wir müssen eingreifen, wir müssen versuchen, die Terroristen zu überwältigen. Und er sprach dann noch durch das Notfalltelefon mit der Dame im Flughafenbereich. Und dann hörte die Dame, wie Todd Beamer sagte: Let's roll, auf geht's. Nun nahm dieses Let's roll ein tragisches Ende. Wir wissen, dass das Flugzeug nicht bis nach Washington kam, sondern dass durch das Eingreifen dieser Männer das Flugzeug bei Pennsylvania abstürzte und alle Insassen ihr Leben verloren. Mein Bezugspunkt ist das Let's roll, auf geht's. Auf geht's könnten wir all den Mitarbeitern sagen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ich meine immer beide zusammen, die jetzt in die Sommerfreizeiten starten, in die Einsätze, in Kinder- und Jugendfreizeiten, in den Gästehäusern und viele auch von Ihnen, die Einsätze haben, die wir gar nicht wissen. Auf geht's, das gilt auch den Bibelschülerinnen, die jetzt in neue Lebensbereiche hineinkommen. Auf geht's, das gilt auch Ihnen, die wir gerne gewinnen möchten als Beter. Wir wissen, dass viele von Ihnen sowieso schon diesen Dienst übernommen haben und sind sehr dankbar dafür. Aber wir möchten Sie auch ermutigen, das besonders in diesen kommenden 8 Wochen zu tun. Wir brauchen den Gebetshintergrund. Sie finden draußen ja auch die Freizeitprospekte und die von den Gästehäusern, da stehen die Daten alle drin. Nehmen Sie sich vielleicht, wenn es möglich ist, besondere Zeiten, in denen Sie sich treffen und miteinander beten. Auf geht's. Und auch andere Aufbrüche, die Sie vor sich haben. Auf geht's. Auf geht's, das sagte Gott auch durch seinen Geist zu 2 Männern in der Stadt Antiochien in Syrien. Zu Barnabas und Paulus. Paulus ist das Thema unserer Kinder- und Jugendfreizeiten in diesem Sommer, in den meisten Freizeiten jedenfalls, sein Leben im Dienst für Jesus. Und in Apostelgeschichte 13 bekommen Barnabas und Paulus, hieß ja zuerst noch Saulus, ihre Berufung für den Reisedienst. Ich lese Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 3. Es werden insgesamt 5 verantwortliche Gemeindeleiter genannt. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt der Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie dem Herrn fasteten und dienten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Auf geht's. Vielleicht ein kurzer Blick in die Stadt Antiochien in Syrien. Heute heißt sie Antakia. Sie ist nach Rom und Alexandria damals die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches gewesen, hat auch politische Bedeutung und war eine prächtige Stadt mit Tempelbauten und Säulenstraßen, mit beheizbaren Marmorfußböden in den Straßen, beleuchtet nachts, Warmwasserbäder, Wettkampfarenen, Obstgärten. Diese Stadt war multireligiös, es lebten dort Griechen, also Griechen sind jetzt in diesem Fall die Leute aus diesen griechischen Bereichen, aber auch andere Volksgruppen. In der Bibel werden manchmal die, die nicht zu den Juden gehören, Griechen oder Heiden genannt. Dann lebten da natürlich Leute aus Syrien, Juden, und man lebte tolerant. Dort war eine christliche Gemeinde entstanden. Die Christen aus Jerusalem waren vertrieben worden und sie machten das, was eigentlich jeder Christ macht, wenn er irgendwo neu hinkommt. Sie redeten auch da, wo sie waren, von Jesus. Nun redeten sie auch in Antiochien von Jesus, aber nicht nur zu den Juden, sondern auch zu der anderen Bevölkerung, den Nichtjuden. Es entstand eine Gemeinde und als die Jerusalemer Gemeindeleitung das mitbekam, hat sie überlegt, diese Heidenchristen haben ja nicht den Hintergrund des Alten Testamentes, wir wollen sie unterstützen. Und dann haben sie Barnabas hingeschickt, ich erkläre später noch, wer das ist, und gebeten, dass er doch mal nach dem Rechten guckt und die christliche Gemeinde, die dort entstanden war, unterstützt. Barnabas hat sich gefreut über Gottes Handeln und hat gemerkt, ich brauche hier einen Mitarbeiter, einen theologisch fundierten Mitarbeiter. Er kannte inzwischen Saulus von Tarsus, der Christ geworden war, holte ihn und sie arbeiteten zunächst für ein Jahr sehr fruchtbar zusammen, reisten dann nach Jerusalem, gingen dann nach Antiochien zurück und dann geschah diese Aussonderung, die Auswahl durch den Geist Gottes, die Auswahl des Barnabas und des Saulus für den Reisedienst. Wir wollen heute aber ein bisschen mehr darüber nachdenken, was passierte eigentlich vorher, bevor die losgezogen sind. Zwischen der Bekehrung des Saulus von Tarsus und seiner Aussendung zur ersten Missionsreise liegen fast 13 Jahre. Und aus der Betrachtung, die wir heute allerdings nur bruchstückhaft vornehmen können, sonst würden wir gleich bis zum nächsten Sonntag durchmachen, aus dieser Zeit gewinnen wir drei Erkenntnisse, die mit Paulus verbunden sind. Die erste Erkenntnis: Es kommt zunächst gar nicht auf Paulus an. Wie ist das gemeint? Die Geschichte Gottes mit den Menschen, die Geschichte Jesu mit seiner Gemeinde hängt nicht zuerst an Saulus oder Paulus. Also so nannte er sich ja später, Paulus der Kleine. Wer ist er? Er ist Jude aus dem Stamm Benjamin, ist in Tarsus, der jüdischen Diaspora, geboren. Seine Eltern sind gesetzestreue Leute, die sich eng an Gott halten. Sie nennen ihn Saulus, von Gott erbeten oder auch Gott zum Dienst geliehen. Tarsus liegt in Kleinasien, heute der Westtürkei. Er besucht die Universität, wird Synagogenschüler, studiert erst auch griechische Kultur und Literatur und studiert dann die jüdischen Schriften, hat einen Top-Lehrer der damaligen Zeit, den Gamaliel. Und er besitzt als Jude nicht nur das jüdische Recht, sondern auch das römische Bürgerrecht durch die Vererbung von seinem Vater her. Das bedeutete, dass er bestimmte Vorteile hatte und von manchen Dingen auch ausgenommen war. Zum Beispiel wurde kein jüdischer Bürger je gekreuzigt. Das war nur eine Todesstrafe für Nicht-Römer. Also er hat studiert, war ein kluger Mann und hat aber nebenbei der Gewohnheit der damaligen Zeit entsprechend auch noch einen handwerklichen Beruf gehabt und war Zeltmacher. Außerdem gehörte er einer religiösen Gruppe an, der es ganz wichtig war, wirklich das Gesetz Gottes zu halten, um Gott zu ehren und sich von allem abzusondern, was nicht zur Ehre Gottes passt. Diese Abgesonderten, die nannte man Pharisäer, die meinten es ganz ernst und wollten wirklich Gott ehren. Soweit kurz zum Hintergrund. Was meine ich nun, wenn ich sage, es kommt zunächst gar nicht auf Paulus an? Wenn wir in das Vorfeld hineinschauen, dann sind zwei andere Männer für das Werden des Paulus sehr wichtig. Der eine ist eine männliche Küchenhilfe mit Predigtbegabung und der andere ist einer, der einen offenen Geldbeutel hat und trösten kann. Zuerst kurz zu Stephanus. Na, eigentlich müsste ich sagen, nicht Küchenhilfe, sondern Mitarbeiter im Servicebereich. Ich erkläre das mal. Die Apostel hatten ziemlich viel zu tun, die Apostel in Jerusalem, die Gemeindeleiter, die Gemeinde wuchs und Gottesdienst halten, Gebetsstunden halten, Predigten vorbereiten, Seelsorge üben, beraten und dann noch auch die sozialdiakonischen Aufgaben wahrnehmen. Das wuchs denen eines Tages über den Kopf. Es gab da Probleme mit einer bestimmten Gruppe von Witwen, die einfach übersehen wurden. Und dann haben die Apostel beschlossen, wir brauchen Mitarbeiter im Servicebereich, Küchenhilfen oder Leute zum Tisch decken und Essen austeilen. 7 sollten sie wählen und ich sage Ihnen mal, welche Kriterien an diese Leute, die Mitarbeiter im Servicebereich, gelegt wurden. Also sie sollten aus der Gemeinde kommen. Das Wort Christen gab es noch nicht, aber ich sage es trotzdem mal, bewusste Christen sein, einen guten Ruf haben, voll Heiligen Geistes und Weisheit, voll Glaubens. So, und dann wählten sie 7 Männer und einer davon war auch der Stephanus. Die wurden dann eingesegnet für diesen sozialdiakonischen Dienst und das bewährte sich, die Gemeinde wuchs. Stephanus war aber nicht nur einer, der Essen austeilen konnte, der freundlich war zu den Leuten, der zuhören konnte, sondern auch einer, der das, was er glaubte, durchdachte und der das mit dem Alten Testament, mit den Schriften in Beziehung brachte. Und ich stelle mir das so vor, dann gingen da die Witwen nach Hause und sagten eine zur anderen, oh, das hat er uns heute aber gut erklärt, heute habe ich das mal richtig verstanden, was da mit Jesus gemeint war. Und das hörten dann irgendwo auch die Juden, also die geistliche Führerschaft, die ja dafür gesorgt hatte, dass Jesus von der Bildfläche verschwand, oder sie dachten, sie hätten dafür gesorgt. Es heißt auch von Stephanus, er war voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen. Und das passte dieser geistlichen Führerschaft nicht. Und sie fingen an, mit Stephanus zu diskutieren und stellten ihn dann vor den Hohen Rat der richterlichen Aufsichtsbehörde und was man so macht, wenn man unbequeme Leute loswerden will, man bringt erstmal falsche Anklagen. Das ist uns ja auch heute nicht ganz fremd. Aber Stephanus konnte das ganz gut ertragen. Es heißt in der Bibel, er stand da mit dem Angesicht eines Engels. Also ich weiß nicht, ob ich da hinterher so geguckt hätte, aber. Und dann bezeugt er seinen Glauben an Jesus und hält eine geschichtliche Predigt, die aufhört mit der Anklage seiner Ankläger, ihr habt diesen Jesus von Nazareth getötet. Ihr müsst umkehren. Ihr seid am Sohn Gottes vorbeigegangen. Können Sie in Apostelgeschichte 7 alles nachlesen. Und statt der inneren Umkehr, die man jetzt hier erwarten würde, haben es die Leute damals wie heute gemacht. Man muss diese unbequemen Zeugen mundtot machen. Es gab Krach. Wer an der Gültigkeit der Bibel festhält, er erlebt meistens Krach. Und sie beschließen, Stephanus, den sie ja in seiner Bindung an Jesus für einen Gotteslästerer halten, zu steinigen. Stephanus stirbt betend wie Jesus. Er betet, bittet um Vergebung für seine Mörder. Er sieht Jesus stehen im Himmel, ich sag mal, der ihm entgegenkommt, sagt das auch, ich sehe des Menschensohn stehend. Man tötet ihn. Was hat das mit Paulus zu tun? Es heißt in der Apostelgeschichte 8 oder 7 am Ende, sie legten seine Kleider, also Stephanus' Kleider, ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und dann heißt es weiter, Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Ich würde Paulus furchtbar gern fragen, was hat das eigentlich mit dir gemacht, dass du das miterlebt hast so? Vielleicht würde Paulus dann sagen, na erstmal noch gar nichts. Ich bin hängen geblieben bei diesem Wörtchen Gefallen. Da steht das Wort Gefallen, Wohlgefallen. Dasselbe Wort, das in Jesaja 42 vom Knecht Gottes, dem Wohlgefälligen genannt, gesagt wird. Und dasselbe Wort, das bei der Taufe Jesu in Matthäus 3,17 gesagt wird, das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Oder in Lukas 2,14, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren soll. Gott hat an den Menschen Wohlgefallen. Er bringt ihnen sein Heil, seinen Sohn Jesus, den Wohlgefälligen. Und nun wird dieses Wort hier verwendet, Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Ich kann Ihnen das gar nicht weiter erklären. Ich staune nur, dass ein Mensch aus einer lauteren oder einer scheinbar guten Absicht heraus, nämlich die Ehre Gottes zu verteidigen, Gefallen daran haben kann, dass ein Mensch gesteinigt wird. Und Gefallen, das heißt etwas für gut befinden, zustimmen, glücklich sein, etwas gern tun, sich an etwas freuen, eine Sache, mit der man zufrieden ist. Das alles geht in Paulus vor sich, als Stephanus gesteinigt wird. Aber vielleicht hat es ja doch etwas mit ihm gemacht und etwas in ihm ausgelöst. Und von Paulus lesen wir ja auch, dass er immerhin die Jesus-Freunde verfolgt hat mit Schnauben und Drohen, mit Schaum vor dem Mund, weil er nicht wollte, dass diese Freunde dieses Gotteslästeres, Jesus, der sich zu Gottes Sohn gemacht hat, so wird es ihm ja vorgeworfen, dass die weiter existieren und für jeden, den er ins Gefängnis bringen und lassen konnte und der getötet wurde, darüber war er froh. Eine zweite Person, die vor Paulus wichtig ist, ist der Barnabas. Das ist einer, der einen offenen Geldbeutel hat und der trösten kann. Sie können in Apostelgeschichte 4 nachlesen, was wir von Barnabas erfahren. Also verwechseln Sie den nicht mit dem Mörder Barabbas, der freikam anstelle Jesu, sondern mit dem Barnabas, der hieß eigentlich Josef. War Jude, kam aus Zypern oder seine Vorfahren und der hatte einen Acker in Jerusalem, lebte auch in Jerusalem und war wohl dort zum Glauben gekommen, wir wissen das nicht genau. Und der Barnabas hatte begriffen, dass das Christsein den Geldbeutel einschließt und als er merkte, dass die Apostel doch einfach die Gemeindeleiter Geld brauchten, hat er seinen Acker verkauft und das Geld den Aposteln zur Verfügung gestellt. Josef, ich nenne ihn jetzt mal noch so, konnte aber noch was anderes. Der konnte sehr gut zuhören. Der hatte nicht nur einen offenen Geldbeutel, der hatte offene Ohren, einen offenen Blick für die Nöte der Leute um ihn herum und auch einen offenen Mund. Er wird nämlich dann von den Aposteln Barnabas genannt, Sohn des Trostes. Das ist sein hervorstechendes Merkmal. Er kann trösten, er ist ein Seelsorger. Was hat das jetzt mit Paulus zu tun? Saulus ist auf dem Weg nach Damaskus, das kann ich Ihnen jetzt nur in der Kürze erzählen, Apostelgeschichte 9, und will auch dort die Christen, also die Jesusfreunde in Damaskus beseitigen. Und auf dem Weg dorthin stellt sich ihm Jesus, der Auferstandene, selbst in den Weg und spricht ihn an: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und Paulus merkt in dieser Begegnung, er hat ja Jesus gar nicht verfolgt, er hat ja die Jesusfreunde verfolgt. Aber er begreift hier, Jesus ist der Sohn Gottes, der Messias, er ist der Herr. Ich liege total falsch. Und alles, was Paulus bisher ausgemacht hat, an geistlichem Wissen, bricht zusammen. Er geht dann ein paar Jahre, also da kommt der Hananias zu ihm, können Sie da alles nachlesen, dann geht er ein paar Jahre in die Stille, dann will er gleich predigen und die Juden überzeugen, das klappt alles nicht. Also insgesamt 13 Jahre ungefähr verbringt er nicht ganz bis zur Missionsreise zur ersten. Dann hat der Paulus aber auch den Wunsch, den Petrus kennenzulernen, kommt nach Jerusalem. Ja, aber als die Christen das hören, sagen sie, nee, Moment mal, der doch nicht? Will der uns auch einen Kopf kürzer machen? Nee. Und dann tritt der Barnabas in Erscheinung, nimmt den Paulus zu sich, lässt sich erzählen, stellt den Kontakt zu Petrus her und Paulus kann 14 Tage Sonderbibelkurs bei Petrus absolvieren. Er wollte an die Quellen ran. Dann gibt es aber wieder Krach in der Gemeinde, das heißt nicht in der Gemeinde, sondern mit den Juden der geistlichen Führerschaft, und Paulus muss fliehen und verschwindet in der Versenkung, geht nach Tarsus zurück. Als, habe ich schon erzählt, als Barnabas nach Antiochien geschickt wird und merkt, er braucht einen theologischen Mitarbeiter, wandert er nach Kleinasien, sucht den Paulus, bittet ihn mitzukommen und macht ihn zum Mitarbeiter. Ich habe mich gefragt, was wäre eigentlich aus Paulus geworden, wenn der Barnabas nicht gewesen wäre? Und was wäre aus Paulus geworden, wenn er das Sterben des Stephanus nicht miterlebt hätte? Nun habe ich mal von Schwester Gabriele Klaus, unserer Schwester und Ärztin, gelernt, dass es im Reich Gottes kein Wenn gibt. Es gibt kein Wenn, was wäre wenn? Aber trotzdem beschäftigt mich die Frage, ich kann sie Ihnen aber nicht beantworten. Aber es ermutigt mich, der große Paulus, von dem wir immerhin 13 Briefe im Neuen Testament haben, ist zunächst mal gar nicht der Wichtigste. Es geht darum, dass Gott jeden Menschen, der ihm nachfolgt, hineinbaut in seine Geschichte mit den Menschen. Was hat das jetzt mit unseren Bibelschülerinnen und mit unseren Mitarbeitern und mit Ihnen als Betern und allen anderen zu tun? Ich finde, jetzt brauche ich mal ein Bild. Also heute ist ja der 8.7. Der 8.7. Erzählen wir mal die Zahl zusammen. Jetzt haben wir 87. Vielleicht sind die Mitarbeiter hier jetzt, die in die Sommerfreizeiten gehen, oder die Bibelschülerinnen, die in ihren Alltag zurückgehen, in Neues, oder auch die Beter oder alle anderen, vielleicht sind sie der 87. im Leben eines Menschen. Die Kinder und Jugendlichen, darf ich jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, mit denen wir in den Sommerferien zu tun haben, sind ja zum großen Teil gar nicht die, die mit uns zum ersten Mal einem Christen begegnen. Okay, wir haben auch Landstriche in Deutschland, da ist das wirklich so. Da weiß man nicht, dass G-O-T-T Gott heißt. Und das ist nicht übertrieben. Aber ich möchte es jetzt mal zur Entlastung sagen, es hängt nicht an mir. Die Geschichte Gottes mit dem Menschen, für die ich nun in der Freizeit 14 Tage oder 10 Tage verantwortlich bin, hängt nicht zuerst an mir. Da sind andere, Väter, Mütter, Großväter, Lehrer oder auch ganz andere nochmal, die haben auch eine Bedeutung im Leben dieser Kinder und Jugendlichen. Irgendwas passiert hier gerade, aber solange es nicht explodiert, ist alles okay. Ich finde, das ist ungeheuer entlastend. Sie kennen ja alle das Bild vom Krug. Irgendein Tropfen bildet mal den Anlass zum oder wird gebraucht zum Überlaufen, löst das Überlaufen aus. Welcher Tropfen ich bin, ob der 87. oder der 87.000. oder was auch immer, weiß ich nicht. Gott baut mich mit meinem Dienst in seine Geschichte mit dem anderen Menschen ein und ich kann entlastet sein. Es hängt nicht alles an mir. Ich habe mir ein Stichwort aufgeschrieben, das möchte ich mal loswerden an dieser Stelle. Ich bin ja nun keine 20 mehr und habe kurz nach Noah mit meinem Dienst in der Gemeinde angefangen und habe immer wieder erlebt, dass es Kindern oder Jugendlichen auch, ich sage es mal so allgemein, leichter fällt, einen Zugang zum Glauben zu finden, wenn sie zu Hause in der Familie Vertrauen und Gehorsam gelernt haben. Also auch bei Eltern, die Jesus gar nicht persönlich kennen. Und ich bin immer wieder dankbar und habe das auch mal den Eltern gesagt, und das möchte ich jetzt mal hier stellvertretend auch allen Eltern sagen, vielen Dank für alle Mühe, die sie sich machen und gemacht haben, damit ihre Kinder Vertrauen und Gehorsam lernen. Wenn dann ein Mensch zum Glauben kommt, dann weiß er aus eigener Erfahrung, was Vertrauen, Gehorsam heißt. Glücklicherweise haben wir aber auch einen Gott, der Neues schaffen kann und aus dem Nichts schaffen kann. Und auch junge Leute, die vielleicht einen ganz anderen Weg gegangen sind, auch zu Hause, in denen kann Neues wachsen. Sonst wäre das ja eine trostlose Angelegenheit. So, jetzt kommt die Kehrseite der Medaille. Zweitens, jetzt kommt das nächste Bild, ganz gewiss auf mich an. Es kommt ganz gewiss auf Paulus an. Deshalb habe ich ein Ausrufezeichen genommen. Jeder Mensch hat eine bestimmte Aufgabe, die nur er erfüllen kann. Was war denn nun das Besondere an Paulus? Also ich will das mal versuchen, in ein paar Minuten zu erklären. Ob es mir gelingt, können Sie mir ja dann hinterher sagen oder nicht. Seit dem Bruch des Menschen mit Gott, in dem der Mensch dem Misstrauen und der Rebellion gegen Gott Raum gegeben hatte, war ja was kaputt. Seit dem Sündenfall war das Verhältnis zwischen Gott und Mensch nicht mehr in Ordnung. Seitdem steht der Mensch unter dem Zorn Gottes, von Anfang an. Ist bis heute so. Doch der Mensch sehnt sich ja nach einer heilen Beziehung zu Gott, auch wenn er das nicht weiß. Aus dem heraus, dieser Sehnsucht heraus, erwachsen ja auch die vier zentralen Fragen des Menschen. Wie komme ich vom Bösen zum Guten? Wie komme ich vom Leid zum Glück? Wie komme ich von der Lüge zur Wahrheit? Wie komme ich vom Tod zum Leben? Welche Lösung gibt es? Klaus Vollmer, ein früherer Jugendevangelist, Pfarrer, der im letzten Jahr gestorben ist, der hat einmal gesagt, oder der hat das entfaltet, die jüdisch-mosaische Lösung, hat was mit Mose zu tun. Also der einzige wahre Gott der Bibel, der erwählt sich ein Volk, Israel, offenbart ihm seinen Namen, Yahweh, ich bin, der ich bin. Dieser Gott hat einen Willen, den offenbart er in den 10 Geboten. Gott will, dass Israel hört, Schma Israel. Das Volk soll die Gebote tun und leben. Es soll nicht die Sünde tun, sondern den Willen Gottes. Hören, tun und leben, damit ist das Gesetz gemeint. Also das bedeutet ja auch, ich muss den Schaden erkennen können, das Böse lassen und das Gute tun. Und der Israelit ging nun davon aus, also wenn ich höre und tue, lebe ich, hören, leben, tun, dann werde ich wieder gut. Dann werde ich wieder eins mit Gott, bekomme seinen Frieden, den Shalom, die ewige Gemeinschaft mit Gott. Als Jesus dem Saulus begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus, sagt er ja, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und Saulus sagt, Herr, wer bist du? Er fragt nach dem Wesen Gottes. Wer bist du? Herr, wer bist du? Erst später fragt er, was soll ich tun? Typisch jüdisch, was soll ich tun? Jüdisches Denken. Manchmal ist das ja auch ein bisschen schwäbisches Denken, aber ja, was soll ich tun? Und dann sagt Jesus ihm: Ich bin Jesus, Yahweh Yeshua. Er benutzt denselben Namen wie Gott. Er ist ja Gott, der Sohn. Und macht Paulus klar: Gott, der Vater und ich sind eins. Und dann fragt er also: Was soll ich tun? Und sagt Jesus ihm nicht, sagt nur: geh in die Stadt, dort kommt Hananias. Und in dieser Begegnung mit Jesus begreift Paulus: Hören, Tun und Leben, das geht so nicht. Das klappt nicht. Ich werde nicht gut, wenn ich höre, tue, lebe, dann werde ich innerlich nicht gut. Klaus Vollmer sagt an dieser Stelle, das war der Zusammenbruch des jüdischen Lösungsmodells. Also Klaus Vollmer kann ich Ihnen überhaupt nur empfehlen zu lesen. Ja, können Sie sich am Büchertisch erkundigen, was es da alles gibt. Paulus entdeckt: Ich muss zu dem gehen, der mich wieder gut machen kann. Zu dem muss ich gehen. Ich werde nicht gut, indem ich Gutes tue. Ich muss zu dem gehen, der mich gut macht, der mich von innen her verändert. Und das ist Evangelium und nicht Gesetz. Der Zorn Gottes wird gestillt dadurch, durch das, was Jesus für mich getan hat. Er hat für meine Schuld bezahlt. Er will mich von innen her verändern, wieder gut machen. Bei ihm finde ich die Antwort auf die zentralen Fragen meines Lebens. Und wenn ich ihn in mein Leben einlasse, dann verändert sich mein Leben. Und das nennt die Bibel Glauben. Glauben, dass Jesus alles getan hat, damit ich wieder mit Gott eins bin. Also manche von Ihnen sind ja vielleicht konfirmiert und haben im lutherischen, obwohl hier lernt man, glaube ich, den Heidelberger Katechismus, aber ich bin in Hamburg zur Schule gegangen, ich habe den lutherischen gelernt, wo Luther sagt: Jesus sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Mit seinem heiligen, teuren Blut, mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf das ich sein Eigen sei. Und Paulus hat das Ganze durchdacht und auch noch schriftlich fixiert im Römerbrief. Und das konnte nur Paulus so denken. Paulus war der Erste, der Theologiegeschichte betrieben hat. Klaus Vollmer hat mal gesagt, wenn es nach ihm ginge, dürfte nur der Mitarbeiter werden, der den Römerbrief studiert hat oder ansatzweise begriffen hat. Ja, ist sicher richtig, aber alle, die das jetzt noch nicht gemacht haben, können das ja dann nach ihrem Einsatz machen. Also, was heißt das für uns jetzt wieder? Die Bibelschülerinnen gehen zurück in neue Aufgabenfelder, die Mitarbeiter in Freizeiten, die Beter beten. Es kommt auf jeden Einzelnen hundertprozentig an. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich in der Freizeit bin und ich schlafe nicht genug, dann werde ich komisch. Hat ja jeder so seine Ecken und Kanten. Freizeit, Mitarbeit, Mitarbeit im Reich Gottes allgemein heißt auch eine gewisse Einseitigkeit haben, nicht im Denken, sondern in dem sich beschränken. Und ich weiß, wie schwer das fallen kann. Dass man den Mut hat zu sagen: Das brauche ich jetzt nicht, das muss ich jetzt nicht. Und wenn ich im Freizeiteinsatz bin, das ist ein geistlicher Kampf von dem Gebetseinsatz, dann will ich auch auf anderes verzichten. Also ich habe mir sehr überlegt, ob ich Ihnen das heute so sage, weil ich selber meine Punkte kenne, die bei mir ausbaufähig sind. Ja, aber ich sage sie trotzdem, man predigt ja auch immer sich selber. Das heißt, eine gewisse Einseitigkeit haben, für genügend Schlaf sorgen. Das ist ganz wichtig, auch im Freizeiteinsatz, so gut es geht. Und das heißt auch, sich gründlich vorbereiten. Jetzt haben die Mitarbeiter, die nächsten Samstag anfangen mit ihrem Dienst, keine 13 Jahre mehr Zeit wie Paulus, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Aber trotzdem möchte ich ermutigen, sich ins Wort hineinzugraben. Denn nur vom Wort her kann ja auch das kommen, dass das Leben eines Menschen verändern kann. Also es kommt unbedingt auf uns an. So, und jetzt kommt der letzte Punkt und den mache ich ganz kurz, weil das irgendwie die Zeit uns heute wegrutscht. Aber bevor Sie jetzt denken, noch ein Punkt, machen wir mal ein bisschen was Praktisches. Der dritte Punkt heißt nämlich: Es kommt einzig und allein auf Jesus an. Es kommt unbedingt auf Jesus an. Das soll ein Kreuz sein. Ich habe das gewählt, weil es auch grün ist. Das ist meine Lieblingsfarbe. Und ich möchte jetzt mit Ihnen ein Lied singen. Da kommt die erste Zeile jetzt, also nur die obere. Das untere lassen Sie mal noch weg. Wir singen das einfach mal vor. Sie brauchen nur zuzuhören, wir singen das mal vor. Wer erkennt unbedingt auf Jesus an? Was sagt Jesus denn dem Paulus in seiner Berufung? Du sollst meinen Namen vor Könige tragen. Und ich will dir zeigen, wie viel du leiden musst. Das hatten wir schon beim Todd Beamer am Anfang. Was heißt das? Du sollst meinen Namen vor Könige tragen. Der Paulus sollte nicht den römischen und griechischen Götzenkult bringen, die ganzen Götter, die stark und mächtig waren, sondern den Gott, der am Kreuz für meine Schuld bezahlt hat. Diesen Gott, erlauben Sie mir einmal diesen Ausdruck, der ja nicht gestorben, sondern verreckt ist. Ich darf das jetzt mal so sagen, das war ein elendes Sterben, in dessen Schwachheit Gott die Versöhnung schenkt. Gott versöhnt den Menschen durch das Sterben Jesu am Kreuz, der alles für mich getan hat. Lesen Sie Jesaja 53. Diesen Namen soll Paulus vor Könige tragen. An die Christen in Korinth schreibt er später, ihr wart Götzendiener, Knabenschänder, schlagen Sie es auf oder lesen Sie es nach in Apostelgeschichte 6, in 1. Korinther 6. Ihr wart Geizige, Trunkenbolde, Lästerer und. Und dann sagt er, etliche von euch sind solche gewesen, aber, es gibt also Hoffnung für jeden, nicht nur für den Anständigen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist unser Auftrag, das ist der Auftrag des Paulus, wir sollen den bringen, der uns wieder gut macht. Schwester Bertha Kempf, unsere Oberin zu meiner Bibelschulzeit, hat immer gesagt, ihr sollt keine Erziehungsprogramme in den Freizeiten durchführen. Okay, Regeln sind nötig. Aber nicht alles das bringen, was ihr denkt, dass das die Kinder und Jugendlichen nicht haben. Ihr sollt den Namen Jesu bringen. Das ist das, was uns als Christen ausmacht. Übrigens werden die Christen seit Antiochien erst Christen genannt. Wir sollen Jesus bringen, sein Wesen, seine Art. Paulus sagt, ich predige am liebsten Christus, den Gekreuzigten, der am Kreuz gestorben ist. Das ist das Geheimnis Gottes. Und wir ergänzen, er ist ja auferstanden, er hat ja den Tod überwunden. Er ist der Herr. Und deshalb brauchen wir selber in diesem Dienst, ob als Beter, ob als Bibelschüler, ob als Freizeitmitarbeiter oder jeder anders, diesen Jesus, diesen Todesüberwinder, der zur Kraftquelle in meinem Leben wird, dass ich dann auch ein Leben engagiert leben kann zu seiner Ehre. Aber dann muss ich nicht mehr tun, um in den Himmel zu kommen, sondern ich lebe mein Leben aus Dankbarkeit. Das ist ein Unterschied. Es geht immer um Tod und Leben. Wenn Sie Apostelgeschichte 13 weiterlesen, die kommen nach Zypern und gleich ist Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Dämonen und zwischen Okkulten und zwischen Jesus. Dorthin, wo ich komme, soll ich Jesus bringen, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ob die Bibelschülerin, die Freizeitmitarbeiter, die Beter. Und was ist nun mit denen, die hier sitzen und sagen, diesen Jesus möchte ich haben, den kenne ich noch gar nicht. Ich habe so eine Karte, da steht drauf, wie man sein Leben mit Jesus festmachen kann. Ich stehe am Ende der Bibelstunde da unten und wenn jemand sagt, ich möchte dieses Gebet haben, ich möchte das kennenlernen, der kann kommen und sich das abholen, dass er den kennenlernt und sein Leben mit dem festmacht, wenn er es will, der Herr dieser Welt ist, der Paulus motiviert, Barnabas, Stephanus und uns. Fassen wir zusammen, es kommt nicht zuerst auf mich an, es kommt gewiss auf mich an, es kommt unbedingt auf Jesus an und deshalb auf geht's. Wir beten. Herr Jesus, danke, dass das so ist, dass du Menschen in Bewegung setzt, wenn du ihnen begegnet bist. Und wir loben und preisen dich, dass du jeden von uns meinst. Amen. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir nur eine Strophe noch singen. Jesus dir nach, weil du rufst, kommt hier auf der Folie aber nur eine Strophe. Ich habe nämlich ein bisschen überzogen. Also wir singen jetzt einen Tick schneller, damit wir weiter vorankommen. Und dann kommt noch der zweite Programmteil. Ich bin schuld, wenn Sie nachher ungeduldig werden, schimpfen Sie mit mir.
Schon ganz viel gehört. Sommereinsatz, Mitarbeiter sein, Paulus sein, Barnabas sein. Viele Mitarbeiter haben wir heute hier eingeladen, die uns in unserem Sommereinsatz mit unterstützen und die wir heute gerne mit aussenden wollen. Ich meine konkret die Arbeit in den Gästehäusern und in den Kinderfreizeiten, im Zeltlager, in der Jungsfreizeit und in der Mädchenfreizeit. Es sei allen gedankt, wie sie sich auch immer einsetzen, ganz praktisch aktiv mit wenig Schlaf oder im Hintergrund, im Gebet. Danke, dass Sie es mittragen. Gott selber wird es lohnen. Ja, ich würde einfach mal bitten, dass alle Mitarbeiter, die zum Beispiel auf dem Michelsberg in irgendeiner Form einen Einsatz haben, doch jetzt mal aufstehen und kurz stehen bleiben. Super. Dann alle, die am Titisee stehen, bitte stehen bleiben, die am Titisee eingesetzt sind, die in Villingen sich einbringen, die am Bibelkurs unterstützen und mittragen, die Kinderfreizeiten in Eidlingen mitgestalten, die im Zeltlager dabei sind, die Mädchenfreizeit machen und die bei der Jungsfreizeit dabei sind. Und alle anderen, die sonst vielleicht irgendwo einen Einsatz haben, wo sie es gar nicht wissen. Vielen Dank, dass Sie mittun. Dankeschön. Ich selber mache seit 20 Jahren Kinder- und Jugendarbeit und Kinder- und Jugendfreizeiten. Und meine wichtigste Lektion zum Thema, was ist eigentlich der Sinn des Mitarbeiterseins, habe ich gelernt bei meinen Großvätern. Das waren beides Schreiner. Und ich war ganz oft zum Werkeln in der Werkstatt. Und eines schönen Tages habe ich so ein kleines Häuschen gebaut mit Hammer und Nagel und hatte da ganz viel Action, so wie man auf einer Freizeit Action hat, ja. Und dann hatte ich die Nägel und Hammer und alles und dann, weiß ich, ich habe mich umgedreht und mit einem Handschlag lag alles auf dem Boden. Und alle Nägel in dieser Sägespäne-Gezeuge drin. Und mein Großvater hat nur "Oh" gesagt. Aber in diesem "Oh" lag irgendwie alles. Und ich bin dann hin und habe dann da mit meinen kleinen Fingerchen diese Nägel versucht da alle. Aber es war irgendwie, hat es ganz lang gedauert und hat nicht so geklappt. Und gestern hat mich eine Mitarbeiterin von meiner Jungschar-Freizeit angerufen und hat gesagt, Schwester, ich versuche ja die Andachten vorzubereiten, aber ganz ehrlich, ich check das mit der Apostelgeschichte gar nicht und mit dem Paulus und da gibt es so komische Geschichten und was soll ich denn den Kindern dann auch noch sagen? Weißt du, und dann habe ich noch ein Spiel, aber ich muss ja auch noch Prüfung machen und ich glaube, ich kann das alles gar nicht mehr machen. Und sie war ganz entmutigt. Und wir haben uns dann gestern getroffen und haben gesagt, naja, dann bereiten wir es halt zusammen vor. Und ich weiß, es gibt ganz viele Mitarbeiter, die auf dem allerletzten Drücker dran sind, noch irgendwas irgendwie vorzubereiten. Und dann kommen schon mit einem Schlafdefizit und eine Nacht an einem Kinderbett wachen und die nächste Nacht irgendjemand trösten müssen und wo dann die Nerven irgendwann bloß und blank liegen. Und dann gibt es auch noch Stress im Mitarbeiterteam. Es ist ja nicht nur alles schön und es geht alles gut und glatt. Wer Mitarbeiter ist, der setzt sich ein und der setzt sich aus. Und das ist manchmal richtig schwer und hart. Und dann hat die Mitarbeiterin gestern zu mir gesagt, weißt du, ich glaube, ich kann das gar nicht. Bitte such jemand anderen. Und dann habe ich gesagt, nein. Weißt du, wenn du alles getan hast, was du tun konntest, dann ist es so, wie mein Großvater sagte, Kind, was suchst du jetzt mit deinen kleinen Fingern die Nägel da alle auf? Ich zeig dir mal, wie das geht. Und er holte seinen großen Magneten aus seiner Werkbank raus, ging einmal über den ganzen Dreck und hatte alle Nägel, die ich runtergeschmissen hatte, an diesem Magnet dran. Hat sie abgestreift, wieder in das Kästchen, der Dreck fiel wieder runter. Und das ist Mitarbeiter sein. Ich muss nur den Magnet halten. Der Magnet ist der Heilige Geist und der tut das Entscheidende. Ich bin sozusagen Gehilfe. Und ich kann mich noch so gut vorbereitet haben und noch so toll sein, noch so cool. Kein Kind wird was davon haben. Kein Jugendlicher, kein Erwachsener auf dem Bibelkurs. Natürlich, ich muss meine Bibel kennen, ich sollte meine Andachten kennen, aber das wirklich Eigentliche, das tut Gott. Ich habe gesehen, mein Opa hat die Nägel abgestreift und der Dreck ist runtergefallen. Gott holt uns aus dem Dreck raus und sagt, ich will dich bei mir haben. Und wir dürfen dabei sein, das ist das Tolle am Mitarbeiter sein. Und dafür danke ich allen, die sich vor und hinter den Kulissen einsetzen. Ich habe Ihnen so eine Karte gemacht für sich selber, für Ihre Gruppe, für Ihren Kreis. Ist ein kleiner Magnet drauf, groß wie eine Knopfzelle, aber das hält, das hebt. Und da steht nochmal das drauf, was sich Axel Kühner mal ausgedacht hat zum Magnet, zum Dreck und zu den Nägeln. Vielen Dank. Schwester Regine möchte jetzt einfach noch beten für alle Mitarbeiter, die dabei sind in diesem Sommer. Vielen Dank.
Du hast uns einen ganz großen Auftrag gegeben. Wir sollen Menschen einladen zu dir. Und es ist gut, dass du nicht nur Aufträge erteilst, sondern auch Verheißungen gibst. Du sagst, ich bin bei euch. Und du machst uns immer wieder deutlich, dass wir das Wesentliche, das Eigentliche gar nicht selber machen können. Das kannst nur du. Und ich bitte dich einfach für jeden einzelnen Mitarbeiter, dass du ihm das Vertrauen in dich stärkst. Und in den Tagen, die noch verbleiben zur Vorbereitung, schenk doch jedem, dass er sich auch von dir zeigen lässt, welche Schwerpunkte er legen soll, was er anpacken soll, dass er sich nichts verzettelt, sondern dass das noch fertig wird, was jetzt vorher noch erledigt werden muss. Und dann schenk du einfach während dieser Freizeiten, während dieser Einsätze immer wieder deine Weisheit und die richtigen Entscheidungen. Und wir bitten dich sehr darum, dass du die Teams auch zusammenschweißt, dass du eine Einheit schenkst und dass eine ganz klare Ausrichtung auf dich da ist. Und wir bitten dich einfach um deinen Schutz für die Mitarbeiter und für die Kinder und um deinen Segen. Danke, dass du selber mit dabei bist. Amen.
Ja. Es geht nur mit dem Segen von Gott. Wir wollen ein Segenslied singen, aber auch in Anbetracht der Zeit nur eine Strophe. Der Segen gilt natürlich trotzdem in seiner ganzen umfassenden Größe.
Ende dieser besonderen Bibelstunde. Einen herzlichen Dank allen und eine herzliche Einladung zu einem stärkenden Stehkaffee draußen vor der Tür. Das hochqualifizierte Service-Team hat es vorbereitet. Dankeschön. Und dann noch eine Einladung an eine ganz besondere Gruppe. Jede Bibelschülerin hat einige Gäste eingeladen. Und für diese Gäste wird gleich nach dieser Bibelstunde dieser Raum umgestellt für eine Bibelschulabschlussfeier. Wir grüßen an dieser Stelle ganz besonders alle Eltern, Großeltern, Verwandten, Freunde, die um der Bibelschülerin willen gekommen sind, aus verschiedenen Richtungen, zum Teil von weit her. Ganz besonders. Es wartet eine sehr schön vorbereitete Feier auf Sie nach dem Stehkaffee dann. Ja, wir heißen Sie auch herzlich willkommen zur nächsten Bibelstunde. Den ganzen Sommer hindurch ist Bibelstunde um 14 Uhr sonntags und eine besondere Erzählbibelstunde mit Berichten von diesen Sommereinsätzen wird am 16. September sein. Aber das sagen wir immer mal wieder. Es sind auch noch Plätze für Teilnehmer frei, nicht nur für Mitarbeiter. In den Sommerfreizeiten nehmen Sie sich die Informationsblätter mit. Im Bibelkurs wird übrigens diesen Sommer der Römerbrief durchgenommen. Also, ja, wir sind. Und immer sonntags parallel zur Bibelstunde ist natürlich die Kinderstunde. Auch bis zu den Sommerferien ist noch Mittwochskreis immer Mittwochabends um 20 Uhr eine Bibelstudiengruppe. Zurzeit geht es um Entdeckungen im 5. Buch Mose. Stimmt doch, Schwester Barbara, gell? Ja. Damit wollen wir Sie verabschieden. Vielleicht sehen wir uns hier wieder in einem der Gästehäuser, vielleicht sehen sich die Mitarbeiter wieder. Wir befehlen uns Jesus an. Schwester Renate wird, während wir rausgehen, noch das Lied spielen, Welch ein Freund ist unser Jesus. Und damit verabschieden wir uns und befehlen uns einander dem Schutz Jesu an. Bis zum Wiedersehen.